Menschen brauchen Gott. Manche meinen, sie brauchen ihn nicht. Aber dann, wenn sie irgendwie in Not geraten, wenn sie irgendwie nicht weiter wissen, dann mit einem Mal ist dieser Strohhalm da, an dem man sich festklammern möchte. Mit einem Mal fängt man an zu beten. Gott, wenn es dich gibt. Es ist gut, wenn wir nach Gott fragen. Er hat schon lange nach uns gefragt. Er sucht uns, weil er uns so unendlich liebt. Und er will, dass wir mit ihm in Gemeinschaft kommen. Er sucht die Gemeinschaft mit uns. Er hat in diesen Tagen hier schon etliche Male gerufen. Ich weiß nicht, wer ist heute zum ersten Mal hier? Es sind so viele Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe. Darf ich mal sehen, wer zum ersten Mal hier ist? Auch nur einige. Naja, die anderen waren dann wahrscheinlich immer abwechselnd da. Aber schön, dass ihr auch da seid. Und ich wollte mal fragen, wo wart ihr bisher? Ja, für die, die meinen Namen nicht wissen, Joshi Frühstück. Ich bin schon mal gefragt worden, ob das ein Künstlername wäre, aber da wäre mir sicher was Besseres eingefallen. Ich bin seit 37 Jahren unterwegs für den Herrn Jesus, mit dem Herrn Jesus seit 49 Jahren. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, 7 Enkeltöchter und ein Urenkeltöchterlein. Das 8. Enkelkind ist unterwegs, sind wir gespannt, was das wird. Ja, heute Morgen geht es um dieses Thema ausgelebt. Was kommt nach dem Tod? Das ist eine Frage, die hat viele schon bewegt und es ist ja nur mit dem Tod so, man kann ihn ja nicht mal einfach ausprobieren, dass man sagt, ich weiß schon mal, wie es geht und ist gar nicht so schlimm oder so. Es gibt einige Dinge, die man nicht ausprobieren kann. Geboren werden kann man nur einmal, sterben kann man nur einmal und eigentlich heiraten auch nur einmal. Die Ehe kann man auch nicht ausprobieren vorher. Sterben. Ich fand ein Gedicht von einem gewissen Robert Gernhardt, der über den Tod spricht. Er spricht von dem Sensenmann, er spricht von der Sanduhr, mit der der Sensenmann, der Tod, immer wieder dargestellt wird. Und dieses Gedicht heißt Ach. Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Habe ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln, das wäre ja gelacht. Interessant, so eine Sanduhr. Ja, die halt ich gern mal fest. Ach, und das ist ihre Sense? Und die gibt mir dann den Rest? Wohin soll ich mich jetzt wenden? Links? Von Ihnen aus gesehen? Ach, von mir aus. Bis zur Grube? Und wie soll es weitergehen? Ja, die Uhr ist abgelaufen. Wollen Sie die jetzt zurück? Gibt's die irgendwo zu kaufen? So ein ausgefallenes Stück findet man nicht alle Tage, womit ich nur sagen will, ach, ich soll jetzt nichts mehr sagen. Geht in Ordnung, bin schon still. Dieser Mann hat sich Gedanken gemacht. Ob er zu einem Ziel gekommen ist, das weiß ich nicht. Das Sterben, der Tod ist ja eines der dunkelsten Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Immer wieder werden wir damit konfrontiert. Ich habe erst am Montag noch jemanden beerdigt. Schaut, da gibt es keine Ausnahme auf dieser Welt. Es sterben junge Menschen, es sterben alte Menschen, es sterben Kinder. Ich habe ein 5-jähriges Mädchen beerdigen müssen. Im gleichen Jahr aus der gleichen Gemeinde einen 19-jährigen jungen Mann. Und das ist in jeder Familie, früher oder später tritt ein Todesfall ein. Und ich denke, die meisten von uns, die Erwachsenen jedenfalls, haben alle schon mal an einem Friedhof gestanden. Und dann trifft man immer wieder Menschen, die werden mit der Trauer nicht fertig. Die werden mit dem Tod nicht fertig. Über den Verlust eines lieben Menschen, das können sie nicht bewältigen. Und Mein Vater war sehr, sehr krank. Er lebte in Kanada seit 1953. Er stammt aus Ungarn, hat dann einige Jahre in Deutschland gelebt, ist dann 1953 nach Kanada ausgewandert, um dort eine neue Existenz aufzubauen. Kurze Zeit später ist meine Mutter verschwunden und so blieben meine Schwester und ich in Deutschland. Nur ist mein Vater nie zurückgekommen, hat uns geholt. Hat dann drüben wieder geheiratet, nochmal einen Sohn bekommen. Wir haben Kontakt, seit ich gläubig bin. Vorher hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Ich habe den Kontakt gesucht, bin oft drüben gewesen. Aber er lehnte immer und immer wieder den Herrn Jesus ab. 2014 hatte er dann einen schweren Herzinfarkt. Ich bin rübergeflogen, habe ihn im Krankenhaus besucht, weil sie ihm 1,5 Liter Wasser aus der Lunge geholt haben und ich gedacht habe, jetzt geht's ans Sterben. Und so siechte er dahin bis letztes Jahr, 14. November. Meine Frau und ich sind dann nochmal rübergeflogen, waren Ende September bis Mitte Oktober bei ihm. Er war Pflegefall. Er konnte noch nicht mal mehr einen Fuß vom anderen nehmen. Sehr schwach, aber immer noch stark genug, Jesus abzulehnen. Immer noch. Als er dann starb, 4 Wochen später, als wir dort waren, sagte mir seine jüngste Schwester, meine Tante, jetzt ist er erlöst. Und da habe ich gesagt, nein, ist er nicht. Natürlich ist er jetzt erlöst, von seinem Leiden, ja. Habe ich gesagt, weißt du, ich muss das geistlich sehen. Und da bedeutet eben Tod nicht Erlösung. Wenn jemand den Jesus nicht erlöst, wenn jemand den Herrn Jesus nicht kennt, dann geht er in eine andere Wirklichkeit hinüber. Unerlöst in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Das bedeutet ewige Verdammnis, das bedeutet ewiges Leid. Ich will hier nicht drohen. Das sind die Tatsachen, die die Bibel uns deutlich macht. Manche meinen, dass jetzt, wenn man gestorben ist, dann ist man erlöst. Man geht ja dann sowieso automatisch in den Himmel. Das scheint so in unserem deutschen Denken so zu sein, die Voraussetzung, in den Himmel zu kommen, du musst einfach nur sterben. Und dann kommst du automatisch dahin. Es gibt keinen Automatismus. Es ist entscheidend, sein Leben hier auf dieser Erde mit Gott zu ordnen. Und Gott gibt ja heute Morgen noch einmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und wir sollten ja immer mal schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Der Tod ist ja immer endgültig. Da gibt's kein Wiederkommen oder sonst irgendetwas. Das ist ein Abschiednehmen für immer. Und die Bibel spricht von einem dreifachen Tod. Sie spricht einmal von dem geistlichen Tod. Sie spricht zweitens von dem leiblichen Tod. Und sie spricht drittens von dem ewigen Tod. Das hängt alles zusammen. Und ich möchte es mal so sagen, der Tod ist etwas Außergewöhnliches. Für die, die Jesus kennen, kann es Erlösung sein. Und wenn wir einmal vor Jesus stehen werden, wird es erleben, er wird alle Tränen von unseren Augen abwischen. Das sagt uns die Bibel in Offenbarung 21,4. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Schaut, der Tod ist ja nicht ein Ereignis, sondern der Tod ist ein Zustand. Und zwar der Zustand des Getrenntseins. Und das Ereignis Sterben führt zu dieser Trennung des materiellen Teils von dem immateriellen Teils des Menschen, denn der Mensch besteht ja aus Geist, Seele und Leib. Jetzt meinen viele, der Mensch hat einen Leib mit einer Seele. Das ist so nicht richtig. Es ist nämlich genau umgekehrt. Der Mensch ist eine Seele mit einem Leib. Wir pflegen unseren Leib, wir kümmern uns darum, dass es ihm gut geht, wir gehen zum Arzt oder sonst irgendetwas, wir waschen uns, wir lassen uns frisieren und dergleichen mehr. Da tun wir alles. Wir trainieren, wir machen Sport oder auch nicht, ja, aber wir tun was für unseren Körper. Aber was tun wir für unsere Seele? Was tun wir für unseren inwendigen Menschen? Die lassen wir verkümmern. Schaut, die immaterielle Natur des Menschen trennt sich von der materiellen Geist, Seele, geht weg von unserem Leib. Schaut, indem der Tod ein Zustand ist, ist er genau das Gegenteil vom Leben. Ja, aber woher kommt das? Das kommt durch die Sünde, in der wir geboren worden sind und ja, die uns auch in unserem inneren Wesen, die den Menschen in seinem inneren Wesen total verändert hat. Denn der Mensch, er war ja vom Schöpfungsgedanken Gottes her niemals für Leiden, für Krankheit oder Tod bestimmt. Dafür hatte Gott den Menschen nicht gemacht. Gott hatte den Menschen geschaffen, dass er für immer und ewig bei ihm sein soll, in der Gegenwart Gottes leben soll, sich erfreuen darf an seinem Schöpfer. Aber der Mensch hat sich damals gegen Gott entschieden und er hat sich gewissermaßen von Gott abgeschnitten, von Gott losgelöst. Ja, er ist buchstäblich Gott losgeworden. Und Gott hatte damals gesagt, wer Sünde tut, muss sterben. Und die Sünde führt zwangsläufig zum Tod. Ich habe das diese Tage schon wiederholt zitiert. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Schaut, und der Zustand des von Gott abgefallenen Menschen, dieses, was der Mensch erlebt, ist ein dreifacher Tod. Da ist erstens einmal dieser geistliche Tod. Man könnte auch sagen, der innere Tod. Das ist das Getrenntsein des Menschen von dem lebendigen Gott, wo er sich von Gott abgeschnitten hat, von Gott losgelöst hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Ich denke, viele von euch haben einen Garten und wenn man dann so die Bäume schneidet, jetzt ist ja so die beste Zeit dafür, man könnte schon fast zu spät sein, ja, so ein Obstbaum, wenn die dann mal in der Blüte sind, ist es schlecht. Aber habt ihr schon mal so von einem Apfelbaum so Blüten abgeschnitten? Also ich habe das schon gemacht, sieht schön aus, mit Forsythien in die Vase zu stellen, ist toll. Aber ich habe noch nie erlebt, dass dann da Äpfel dran wuchsen. Dass da dann noch ein Apfel entstanden ist. Der Ast stirbt ab. Der stirbt einfach ab. Da kommt nichts mehr. Und wir haben das vorhin hier an der Wand schon mal gelesen, dass der Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nicht mehr sterben in Ewigkeit. Und der Herr Jesus stellt die Frage, glaubst du das? Das fragt er die Martha und die Maria, als sie am Grab ihres Bruders Lazarus stehen. Da sagt sie, aber warum stirbt der Mensch? Warum hat Gott es nicht vollkommen gemacht? Gott hat ja den Menschen vollkommen gemacht. Er hat alles vollkommen gemacht. Und er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Mensch auch dieses Leben in Gottes Gegenwart leben kann. Er hat alles perfekt gehabt. Alles, was nötig war, war da. Der Mensch war vollkommen, er war ohne Sünde. Gott setzte ihn in eine vollkommene Umgebung, nämlich in den Garten Eden. Er gab dem Menschen eine sinnvolle Tätigkeit. Er sollte den Garten Eden bebauen und bewahren. Er gab dem Menschen noch etwas mit, nämlich seine Frau, die ihm gleich sei. Die hieß damals noch nicht Eva, sondern als Gott die Frau aus der Rippe des Mannes schuf, wurde sie Männin genannt. Das heißt, sie ist dem Manne völlig gleich in ihrer Stellung vor Gott. Nur hat sie unterschiedliche Aufgaben. Das ist der Unterschied. Also der Mensch hatte alle Voraussetzungen. Und Gott gab ihm auch noch eine Mahnung mit. Er hat ihm gesagt, du kannst essen von allen Bäumen im Garten. Jetzt sagen viele, naja, ist ein kleiner Garten, vielleicht 100 Quadratmeter oder 1000 Quadratmeter oder ein bisschen mehr, ein paar Obstbäume, Du kannst essen von allen Bäumen im Garten, nur nicht von dem in der Mitte. Siehst du, haben wir es schon. Gott ist kleinlich. Jetzt war der Garten Eden aber nicht so ein Briefmarkengroßes Stück Land, das wir so um unsere Häuser herum haben, sondern es war das ganze Zweistromland. Euphrat und Tigris, also heutiger Irak, floss da hindurch. Es war ein fruchtbares Land mit vielen, unendlich vielen Bäumen. Und in der Mitte war der Baum des Lebens und Gott hat dem Menschen, hätte es ihm gestattet, davon zu essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn da hat Gott gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon esset, müsst ihr des Todes sterben. Also die Voraussetzungen waren doch perfekt. Wir haben doch alles. Und dieser eine Baum da, brauchen wir doch nicht, wenn wir alles andere haben. Aber der Mensch hörte nicht auf Gott. Satan kommt und er verspricht dem Menschen grenzenlose Selbstverwirklichung. Er sagt, du wirst sein wie Gott. Wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sein wie Gott und dann weißt du, was gut und böse ist. Und haben wir was davon, dass wir das wissen? Wo wir merken, das Böse überwiegt? Der Mensch ließ sich führen, er fiel in Sünde und damit in den Tod. Und dieser geistliche Tod, er trat bei Adam und Eva sofort ein. Im gleichen Augenblick. Und das ist das, was der Epheserbrief uns in Kapitel 2 versucht deutlich zu machen. Auch euch, die ihr tot waret in den Vergehungen und den Sünden. Und da sagt uns die Bibel noch etwas im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Der natürliche, der geistlich tote Mensch, er nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also ist dieser geistliche Tod, dieses Absterben von Gott, ja, der Mensch ist also buchstäblich wirklich gottlos geworden, also damit gottlos. Dann spricht die Bibel aber auch noch von dem leiblichen Tod. Das ist ja das, was wir immer wieder so schmerzlich erleben in unserer Umgebung. Jetzt lesen wir aber von Adam, er lebte noch 930 Jahre, ehe er starb. Du kannst jetzt sagen, so alt wird kein Mensch. Natürlich nicht mehr, weil Gott das Alter des Menschen runtergesetzt hat auf 120 Jahre und dann später nochmal weiter runter auf 70 Jahre. Wenn es hochkommt, sind es 80 und dann ist es Mühe und Arbeit. Kannst du im Psalm 90 nachlesen. Adam lebte also noch 930 Jahre, ehe er starb. Und dann sagst du, ja, dann hat Gott ja die Unwahrheit gesagt. Da ist er doch nicht gleich gestorben. Nein, der Mensch lebte nach dem Sündenfall zwar leiblich weiter, aber er war geistlich tot, getrennt von seinem Schöpfer. Der leibliche Tod ist aber ein Ergebnis, ein Resultat dieses geistlichen Todes, dieses Abgestorbensein von Gott. Schaut, und mit dem Sündenfall wurde gewissermaßen das Leben zu einem allmählichen Sterben, an dessen Ende dann eben dieser leibliche oder äußere Tod ist. Und im Grunde genommen bedeutet das Geborenwerden, man freut sich über jedes Baby, das geboren wird. Es sind einige Frauen von unter euch, unter uns hier, die sind in Erwartung. Dann kommt so ein Babylein und wir freuen uns auch riesig. Für unser Urenkelchen ist es 3 Monate alt. Ist was Herrliches. Aber im Grunde bedeutet doch das Geborenwerden den Beginn des Sterbens. Denn man wird geboren, durchläuft sein Leben, bei dem einen länger, beim anderen weniger. Und irgendwann stirbt man. Ich erinnere mich noch sehr gut, unsere Tochter, unsere Älteste, sie hat geheiratet am 4. März 1995. Am 6. ist sie dann ausgezogen, zu ihrem Mann gezogen, nach Hessen, also fast 300 Kilometer weg von uns. Und dann war 96 war ich mit dem Missionszelt unterwegs. Und irgendwann rief sie mich dann an und sagte, Papa, ich muss da was ganz Wunderschönes sagen. Oh, dachte ich mir, auweia, jetzt wird deine Frau Oma. Und ich sagte, ja, warst du denn schon beim Arzt? Nö. Ja, woher weißt denn du das? Das weiß man halt. Ich habe es nicht gewusst, dass ihr Baby erwartet. Und dann kam im Januar die Rebecca zur Welt. Ein zartes, süßes, kleines, unschuldiges Mädchen. Opa und Oma sind dann natürlich den 300 Kilometer gefahren. Und dann hatte ich dieses süße, unschuldige kleine Kind in meinen Bratzen da, in meinen Pranken. Er hatte die Augen zu, hat mich nie angeguckt, hat gedacht, den Opa sehe ich noch oft genug. Aber diese Mimik mit den Lippen, und ach, es war einfach herrlich, als wenn ich mal was erzählen wollte. Alles dran. Diese zarten Fingerchen, diese Zartheit, die Haut, alles so herrlich. Und da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, der mir seither nie wieder losgelassen hat. In diesem kleinen, süßen, neugeborenen Baby war schon der Keim der Sünde und des Todes. Alles schon drin. Schaut, Krankheit, Schmerzen und Schwäche sind doch als Vorstufe des Todes, so eine direkte Folge des Todesfalles, des Sündenfalles, ja. Und die Bibel macht es uns deutlich, was dann kommt. Wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Bibel macht es uns deutlich, wir werden alle auferstehen, auch die, die nicht daran glauben. Ja, mir hat ein Mann gesagt, der so kurz vor dem Sterben war, und ich ihm nochmals das Evangelium sagen wollte, auch hör doch auf damit. Da sage ich, du wirst auch mal vor Gott stehen. Ich nicht, ich lasse mich verbrennen. Da habe ich gesagt, bevor du in deiner Kiste liegst, weißt du schon, dass du betrogen bist. Er hat im Sterben noch Jesus finden dürfen. Ich durfte ihm helfen, noch Frieden mit Gott zu finden. Also, der geistliche Tod durch den Sündenfall, der leibliche Tod ein Ergebnis dessen. Und dann spricht die Bibel noch von dem anderen oder den ewigen Tod. Ja, und hier handelt es sich um das Verlorensein in der Hölle, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Auch wenn manche dann meinen, sie haben dann nochmal eine zweite Möglichkeit. Die gibt es nicht. In der Bibel an keiner einzigen Stelle erwähnt. An keiner einzigen. Wenn dem so wäre, warum lasse ich dann meine Familie zu Hause? Warum bin ich dann so viel unterwegs? In den ersten Jahren bei der Zeltmission war ich 270 Tage nicht zu Hause. Die Kinder waren klein. Der Jüngste war 2,5. Jetzt würden sie es besser vertragen, haben alle selbst Familie. Schaut, dieses Gericht wird sein, dieser ewige Tod dann nach dem großen weißen Thron. Also nach dem Gericht vor Gott. Und die Bibel macht es uns sehr deutlich in Offenbarung 20, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und auch hier ist Tod ein Zustand. Er ist ein Zustand, und zwar ein Zustand des ewigen Getrenntseins von Gott. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr zu sagen, Gott, ich will doch zu dir. Du wirst die anderen sehen, du wirst die Herrlichkeit Gottes von Weitem sehen. Und du bist in den Qualen dort und du wirst wissen, ich bin zu Recht dort. Aber wir wollen heute Morgen einfach mal ein paar Gedanken machen über den leiblichen Tod. Ja, das Wesen des Todes. Er ist in seinem Wesen sehr, sehr verschieden. Der kann ja für den einen das Gegenteil sein, von dem, was es für den anderen ist. Ne? Da kommt es immer ganz drauf an, welche Stellung habe ich vor Gott? Bin ich mit Gott in Ordnung oder eben nicht? Da kann der Tod ein Feind sein und ein Freund. Ein Feind für den gottlosen Menschen, für den, der ohne Jesus leben will, ja, für den, der keine persönliche Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen hat, der sein Leben zu Lebzeiten nicht dem Heiland anvertraut hat. Ja, und wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und sie dann frage, ja, wir haben ja viel Gespräche mit Menschen, gerade wenn wir mit so einem Kaffeebus auch draußen sind, ja, und wie sieht's aus mit dem Sterben? Gibt natürlich ein paar so Machos, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Na, sag ich, warst du nie in der Situation. Aber wenn die ehrlich genug sind, geben sie es zu. Wenn er sagt, ich habe Angst vor dem Sterben, ich frage, kennst du denn Jesus? Und er sagt, nein, sage ich, dann hast du Grund, Angst zu haben. Weil die Bibel uns das auch sehr deutlich macht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Tod ist ein Feind für jeden, der Jesus nicht kennt. Er kann aber ein Freund sein für den Gläubigen, für den, der Jesus sein Leben anvertraut hat, der ihn als seinen persönlichen Herrn und Heiland in sein Herz aufgenommen hat, der sein Leben verbindlich dem Herrn Jesus anvertraut hat. Und da spricht die Bibel von den in Christus Entschlafenen. Die sind bei Jesus in der Herrlichkeit. Der Tod ist also ein Feind und er ist ein Freund, aber er ist zweitens auch ein Ende und ein Anfang. Für den, der Jesus kennt, ist es ein Ende all seines irdischen Wehes, all seines irdischen Leids. Ich habe euch vorhin gesagt, dass ich mal ein 5-jähriges Mädchen beerdigt habe. Das war am 12. April, am 16. April 2003. Die Tochter eines meiner Kollegen. Wir hatten im Februar erfahren, dass sie an einem Gehirntumor erkrankt ist. Dass der Tumor von Rückgrat her mit dem Stammhirn verwachsen ist und die Ärzte sich nicht dran getraut haben. Ein Professor in Würzburg hat dann gesagt, ich versuch's. Man hat die Wirbelbögen entfernt, ist von hinten an den Tumor rangegangen, hat rausgeschnitten, so viel man konnte. Hat dann die Wirbelbögen wieder eingesetzt. Hat dann diesem Kind ein Aluminiumkorsett verpasst, wie so eine Ritterrüstung. Sie durfte den Kopf ja nicht mehr bewegen, bis da alles wieder zugewachsen war. Von dem Korsett ging dann eine Stange nach oben, der Kopf war festgeschnallt, sie hatte eine Plastikschale, sie konnte also sich nur so bewegen und was mehr als 2 Meter von ihr entfernt war, konnte sie sehen. Aber die kleine Lena glaubte an den Herrn Jesus. Sie hat zu ihrem Vater gesagt, Papa, ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich so zusammendrücken. Oder ich habe den Herrn Jesus so lieb, den könnte ich bis in den Himmel hochheben. 5-jähriges Mädchen. Sie hat viel gemalt, viele Bilder. Und alle mit einer lachenden Sonne. Ihre Lieblingsblumen waren Sonnenblumen. Sie hatte eine Hoffnung, weit über den Tod hinaus. Dann wurde die Mutter krank, bekam einen Infekt, durfte nicht mehr zu ihrem sterbenden Kind. Und so schlief die kleine Lena beim Papa im Schlafzimmer. Und dadurch sind sie sich noch näher gekommen. Hermann hatte sich in der Zeit Urlaub genommen. Die Zeitmission hat ihn freigestellt, hat ihn weiter bezahlt, sodass er sich um sein Kind kümmern konnte. Sie bekam viel Medikamente, war noch viel, viel mehr, kann ich euch gar nicht alles erzählen. Und das Cortison schwemmte ihren kleinen Körper auf. Und als Hermann sie eines Tages badete, sah sie sich im Spiegel ohne ihr Korsett. Oh, hat sie gesagt, Papa, mein Bauch, der wird ja immer dicker. Jo, hat der Hermann gesagt, das ist nicht schlimm. Oh, Papa, ich bin so hässlich. Nein, Lena, du bist wunderschön. Ja, aber mein Bauch, der wächst bis in den Himmel nuff. Ja, hat der Papa gesagt, dann ist er nicht mehr weit weg vom Herrn Jesus. Och, hat sie gelacht, Papa, du kannst Späßle machen. Und da kaufte sie sich eine Puppe, eine Barbie-Puppe. Die Mädchen kennen sowas, ne? Eine Barbie-Puppe. Die Prinzessin. Ihre einzige, ihre erste und einzige. Und da sagt sie, Papa, ist die Puppe nicht schön? Ja, hat er gesagt. Aber Lena, du bist viel schöner. Ah, hat sie gesagt, Papa, das ist gar nicht so wichtig. Der Jesus ist noch viel, viel schöner. Und so ging das über 8 Wochen hinweg. Und dann kam der 12. April, Samstag. Das heißt, der 11. war es und Hermann und seine Frau, sie haben dann gemerkt, es ist anders als sonst. Sie mussten dem Kind die doppelte Portion an Medikamenten geben. Und Hermann sagte zu dem Mädchen, ich habe den Eindruck, der Herr Jesus wird dich bald zu sich nehmen. Und sie strahlt ihn an und sagte, wann? Heute noch? Oder morgen? Und es wurde morgen. Sie wachte noch einmal auf, die Familie verabschiedete sich von ihr. Sie beteten noch einmal. Und um 10 Minuten nach 12 schlägt sie ihre Augen auf und sagt, es ist schön. Was war der Herrlichkeit? Hermann rief mich dann gleich an. Und er sagte mir, Joschi, unsere Lena ist völlig geheilt. Ich habe verstanden, was er meinte. Sag, ich melde mich nochmal bei dir. Und dann hat er mich gefragt, ob ich die Beerdigung machen würde. Ich sage, ich mach das. Ja, aber du hast doch jetzt eine Freizeit. Campingfreizeit. Jo. Aber ich mach das. Die Predigt ist schon fertig. Wie? Sag, ich bin am Montag wach geworden. Vor dem Tod von Lena. Ich konnte nachts nicht schlafen. Mein Bett, mein Kopfkissen war nass. Und Gott hat mir Gedanken gegeben, die ich dann aufgeschrieben habe. Und Hermann sagte, was hast du denn für einen Text? Sag 1. Korinther 2, Vers 9. Oh, sagt er, das ist genau der Text, den wir auch haben. Was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört hat, ja, was nie in den Sinn eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Eine unvorstellbare Herrlichkeit. Und da ist Lena hingegangen. Und sie war klüger wie die meisten von uns. Sie hat schon als kleines Mädchen dem Herrn Jesus ihr Herz geschenkt. Schaut, für den Gläubigen ist es ein Ende allen Wehs. Was hat Lena durchlitten? Allen Kummers, all der Not, allen Ringens, all des Schaffens und Arbeitens, aber auch all des Wartens und Hoffens, aber auch all der Tränen. Und wie tröstlich ist es, das zu wissen, dass der Herr einmal alle unsere Tränen von unseren Augen abwischen wird. So wie wir das bei unseren Kindern machen, wenn so die Tränen die Wangen runterkullern und wir streichen die mit den Fingern so zart weg. So wird Gott es einmal mit uns tun. Für all die Tränen, die wir geweint haben. All das Jammern, dieses Jammertal Erde, ist für den Gläubigen hinter ihm. Aber wie ist es für den Menschen ohne Jesus? Wie ist das mit ihm, der nach außen hin vielleicht sogar fromm ist, der heute Morgen hier ist, sagt, ich gehe gerne zum Gottesdienst, aber Jesus ist nicht in seinem Herzen. Was ist mit dir? Für dich wird es auch ein Ende sein, all der weltlichen Freuden, für viele auch all ihre Spottes gegen die Christen. Dein Ende all der Gleichgültigkeit und des sündigen Lebens. Aber der Tod ist eben auch ein Anfang. Für den, der Jesus kennt, ist es ein Anfang ewiger Glückseligkeit. Ewiger Glückseligkeit. Das heißt auch ewige Lobes gegenüber Gott. Ewiger Genuss ungetrübter Freude. Und zu wissen, ich bin daheim. Ich bin daheim beim Herrn. Bei meinem Vater im Himmel. Und bei meinem Heiland Jesus Christus. Was gibt es Schöneres? Was gibt es Herrlicheres? Schaut, und was wird es für den Gottlosen für ein Anfang sein? Für den, der Jesus nicht kennt, der ihn hier abgelehnt hat, das vielleicht gesagt hat, ich kann nur noch warten, ich bin noch jung, ich habe noch viel, viel Zeit. Du weißt es nicht, ob du noch Zeit hast. Die Bibel sagt, rühm dich nicht des morgigen Tags, weil du nicht weißt, was heute sich begeben mag. Für dich wird es am Anfang sein, ewiger Selbstanklage. Wäre ich doch nur damals zu Jesus gekommen, ich hab's doch gehört. Ich hab's doch gehört. Wäre ich doch nur. Es bedeutet für dich ewiges, unendliches Weh, unbeschreibliche Qualen. Aber der Herr will dich retten. Und deswegen hat er dich heute Morgen hierher geführt. Und deshalb lässt er dir heute Morgen noch einmal diese ernste Botschaft sagen. Also der Tod ist ein Feind und ein Freund. Er ist ein Anfang und ein Ende. Er ist drittens aber auch eine Trennung und eine Vereinigung. Hier auf Erden trennt er natürlich. Er zerreißt die zartesten Bande. Er raubt die Kinder den Eltern oder den Eltern, den Kindern die Eltern. Ehegatten werden getrennt. Familienmitglieder werden weggerissen, Männer und Frauen werden aus ihrem Freundes- und Wirkungskreis herausgerissen. Aber für die, die Jesus kennen, wird dort in der Herrlichkeit die Wiedervereinigung stattfinden. Davon bin ich überzeugt. Ja, für die, die uns vorausgegangen sind. Hermann Fürstenberger, das ist der Papa von Lena, der hat gesagt, weißt du, unsere Tochter ist in Urlaub gefahren. Und wir werden irgendwann nachreisen. Nun, es sind jetzt schon wieder 14 Jahre. Jetzt wäre sie 19. Wenn man so drüber nachdenkt. Wisst ihr, das ist der Trost, den die haben, die am Grab eines Menschen stehen, den sie lieben, geliebt haben, der zu Jesus gegangen ist. Weil sie wissen, dort geht's ihm gut. Wir werden ihn wiedersehen. Er ist bei dem Herrn, an den er geglaubt hat, der ihn errettet hat, erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Und diese Wiedersehensfreude, die darf einfach da sein. Für den anderen gibt's keine Hoffnung. Da gibt's kein Fegefeuer. Da gibt es keine Messe mehr, die man lesen könnte. Es gibt keinen Ablass, wie uns das heute manches Mal so gelehrt wird. Also das Wesen des Todes ist sehr unterschiedlich. Es ist viertens, ist der Tod auch etwas Mächtiges, aber doch Überwundenes. Ja, er ist der Schreckenskönig, das wissen wir doch. Und er nimmt den Menschen ohne Ansehen der Person. Der sagt, ach, du bist mir besonders sympathisch, ich lasse ihn noch ein bisschen. Er wird jeden einmal zum Opfer fordern. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder und nimmt die Seinen, die ihm kennen, die gehören, mit in die Herrlichkeit. Die werden dann nicht durch den Tod gehen. Der Tod ist der Schreckenskönig, aber er ist überwunden. Er ist ein besiegter Feind. Der Herr Jesus hat ihn besiegt, als er von den Toten auferstand. Ja, als Paulus beschreibt das ja im 1. Korinther Kapitel 15. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo denn? Wir werden auferstehen. Und die, die Jesus kennen, werden bei ihm sein in der Herrlichkeit. Das wird was sein. Schaut, der Herr Jesus wurde nicht Gottes Sohn, irgendwie wie so manche lehren, sondern er erwies sich durch seine Auferstehung aus den Toten als Sohn Gottes. Das war der Beweis, er ist Gottes Sohn. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat der Herr Jesus die Macht des Todes gebrochen. Wir brauchen keine Angst mehr vor ihm zu haben. Der Tod ist der letzte Feind, klar. Aber er ist ein besiegter Feind. Der Tod ist fünftens etwas Schweres und doch leicht. Für den Menschen, der ohne Jesus lebt, bleibt er ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung zu leben, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Der Mensch ohne Jesus lebt ohne Hoffnung, weil er ohne Christus ist, ohne Heiland ist, ohne Retter und damit ohne Rettung. Auch wenn man uns das manchmal noch so irgendwie nachsagt, aber doch ein guter Mensch. Da haben Freunde eines gewissen Mickey ihm einen Nachruf gemacht. Mickey Bethke wurde tot auf einer Parkbank gefunden. Und dann hat man ihm einen Nachruf gemacht mit folgenden Worten. Ich las es in der Zeitung. Grauer Nebel fiel zur Nacht, als sie dich nach Hause trugen. Dass du nicht mehr aufgewacht, bringt die Welt nicht aus den Fugen. Macht nichts, dass kein Blumenhaufen auf dich ausgebreitet ist. Könntest dafür doch nichts kaufen, wenn du erst da unten bist. Im Grunde macht dein Tod mich froh, denn noch schlimmer als auf Erden kann's beim besten Willen nicht in der Hölle für dich werden. Und jetzt, wo sie dich begraben, klingt vom Kirchturm her Gebimmel. Alter Freund, mit Hölle ist nichts. Jede Wette, du kommst in Himmel. Unterschrift, die der Freund waren. Ist das etwas? Jede Wette, du kommst in den Himmel. Manchmal steht ja so über Todesanzeigen, sein ganzes Leben war nur Schaffen. Ne? Warst immer treu und hilfsbereit. Du konntest bessere Wege haben. Doch dazu nahmst du dir nie Zeit. Sein ganzes Leben war nur Schaffen. Nie dachte er an sich. Nur für das seine Leben war seine größte Pflicht. Pfarrer Wilhelm Busch, den viele von euch kennen durch das Buch Jesus, unser Schicksal, hat er mal dazu gesagt, das ist ein Nachruf für einen Ackergaul, aber nicht für einen Menschen. Der Ackergaul denkt nicht an sich, der schafft nur. Merkt ihr den Unterschied? Für den, der in Christus gestorben ist, ist es leicht, weil er das Heil, das Jesus ihm angeboten hat, hier angenommen hat. Jesus hat ihm das erworben. Er hat es bezahlt mit seinem eigenen Leben, mit seinem Blut. Die Strafe ist bezahlt. Die Bibel sagt, der Schuldbrief ist zerrissen. Und jetzt darf der, der in Jesus gestorben ist, den Herrn schauen. Er darf vor ihm stehen in der Herrlichkeit. Bei ihm sein für immer und ewig. Die Frage ist, hast du Jesus schon in dein Herz aufgenommen? Und wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass du es noch nicht getan hast. Denn das weiß man, ob man eine Entscheidung getroffen hat oder nicht, oder? Wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du verheiratet? Da wirst du wahrscheinlich sagen, ja oder nein. Da wird keiner sagen, weiß ich nicht. Da hast du doch was Bewusstes getan. Du hast einen Willensakt getan und wirst am Standesamt gefragt, wollen Sie den neben Ihnen Stehende oder und so, ne? Dann sagen sie das deutlich, ja, ich will. Wenn du da sagst, ich weiß nicht genau, dann wird der Standesbeamte sagen, dann gehen Sie nach Hause, kommen Sie wieder, wenn Sie es wissen. Es ist ein Willensakt. Und so ist die Entscheidung für den Herrn Jesus ebenso ein Willensakt. Herr Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Darum geht's doch. Und wenn du das nicht gesagt hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du verloren bist. Dass Jesus nicht in deinem Herzen ist. Schaut, und der Tod hat noch etwas. Er predigt uns. Er predigt uns nämlich als erstes einmal das Schrecknis der Sünde. Die Sünde trennt immer von Gott. Und ich sag's jetzt zum 5. oder 6. Mal, die Bezahlung, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Die Sünde muss bestraft werden. Gott kann nicht einfach durch die Finger gucken und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm. Wisst ihr, wie sehr Gott die Sünde hasst? Dass er sogar seinen eigenen Sohn gab. Er hat ihn nicht verschont. sondern ihn für uns alle hingegeben. Jesus war ohne Sünde. Aber Gott gab seinen Sohn. Und da sehen wir, wie ernst Gott die Sünde nimmt. Und wie er uns herausretten will, weil wir uns selbst nicht retten können. Was predigt uns der Tod noch? Dass wir demütig sind vor dem lebendigen Gott. Wir werden alle eines Tages vor ihm stehen, ausnahmslos alle, groß und klein, jung und alt, jeder von uns, die uns vorausgegangen sind, wie die, die nach uns gehen werden. Alle werden sie einmal vor ihm sein. Ob erlöst oder unerlöst. Schaut, die Bibel macht es uns deutlich, weil der Herr Jesus sich so erniedrigt hat, hat Gott ihn hoch erhoben. Und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Da solltest du drüber nachdenken. Und ich wiederhole mich noch einmal. Wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Da merken wir doch an der Formulierung schon, da kommt noch was, das geht noch ein Stück weiter. Schaut, das Dritte, was der Tod uns lehrt, strebt nicht so sehr nach den zeitlichen Dingen. Du nimmst nichts mit von dieser Erde. Aber das ist oftmals so für uns das Wichtigste, nicht? Besitz zu haben. Ich gönn's jeden von Herzen. Aber die Bibel sagt uns in 5. Mose 32, wenn sie weise wären, würden sie dieses verstehen und ihr Ende bedenken. Ich hörte mal von einer überkantitelten reichen Amerikanerin, die verfügt hat, wenn ich einmal sterbe, dann möchte ich in meinem Cadillac beerdigt werden. Glaubt ihr, die fährt da unten noch rum? Das wird mal eine große Belastung für die Umwelt sein. Und sonst gar nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wir nehmen nichts mit. Doch, eines nehmen wir mit. Wir können Seelen mitnehmen zu Jesus. Menschen mit dem Herrn Jesus zuführen. Ein Viertes lehrt uns der Tod, dass wir uns auf ihn vorbereiten. Bereite dich darauf vor, ja? Stell dich darauf ein. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Wir sagen bei uns so, bestell dein Haus. Mach ganze Sache mit Jesus. Du sagst, na ja, ich habe ja nichts gegen Jesus. Ja, hast du denn etwas für ihn? Ja, jetzt nehmen wir einmal an, das ist Jesus. Nehmen wir mal an. Und das bist du. Habe ich nie von meinen Enkelkindern geklaut, habe ich extra gekauft. Ja, und du sagst, ach, ich schau mal, ich bin ganz nahe bei Jesus. Oh, es gibt da Leute, die sagen, ich stehe auf Jesus. Ja? Aber die Bibel sagt uns, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sieh, alles ist neu geworden. Es nützt dir nichts, nahe bei Jesus zu sein. Nahe dran ist nicht drin. Wissen wir aus dem Sport, nicht? Und jemand hat einmal mit Recht gesagt, man kann an der eigenen Hauswand erfrieren, wenn man von außen dagegen lehnt. Drin muss man sein. Und wenn du nicht in Christus bist, wenn du dem Herrn Jesus dein Leben nicht anvertraut hast, bist du draußen. Und auch sagt uns das Wort Gottes, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Denk an deine Ewigkeit. Gottes Wort sagt uns sogar in den Tagen deiner Jugend. Denk an deine Ewigkeit. Du sagst, ach, ich bin doch so jung, ich habe so viel Zeit. In diesem Auto saß der Cousin einer sehr, sehr lieben, guten Bekannten, Valentin und seine Frau, ihr kennt sie, Luise. Dieser junge Mann war mit einem etwas älteren Mann unterwegs von Schwäbisch Hall. Sie wollten nach Holland. Sie wollten dort eine landwirtschaftliche Maschine kaufen. Der junge Mann ist gefahren. Er ist nicht gerast. Er konnte für den Unfall überhaupt nichts. Ein entgegenkommender LKW auf der Autobahn hat die Kontrolle irgendwie verloren über das Fahrzeug, ja, durchbrach die Mittelleitplanke und rammte das Auto. Und dieser junge Mann war im gleichen Augenblick tot. Der Ältere, der neben ihm saß, den habe ich kennengelernt. Der hat dann mal im Zelt Zeugnis gegeben von dem, was damals passiert ist. Du sagst, mir kann sowas nicht passieren. Das geht schneller, als wir denken. Schneller, als wir ahnen. Und jeden Tag haben wir solche Meldungen zur Kenntnis zu nehmen. Jeden Tag. Wie oft habe ich das erlebt? Ich bin viel auf der Autobahn, sehr viel. War ein kleiner Unfall, ganz kleine Sache. Ich war auf dem Weg in die Lausitz und sah, wie zwischen Chemnitz und Dresden ein Fahrzeug ins Schleudern kam, drehte sich einmal, rammte die Mittelleitplanke, drehte sich nochmal und blieb dann an der Mittelleitplanke stehen. Ich bin dann auf den Standstreifen gefahren, habe die Pannenweste angezogen, Warnblinkanlage an, ja, habe mein Warndreieck genommen und bin dem Verkehr entgegengelaufen, der da kam. Ja, ich habe dem Mann zugerufen, der noch im Auto sagt, machen Sie, dass Sie rauskommen. Er sprang dann über die Leitplanke, zwischen die Leitplanken da in der Mitte, und dann krachte es auch schon. 5 Autos sind dann da reingefahren. Ich bin dann noch ein Stück weiter vor, dann kam mir ein VW-Bus entgegen mit Bereitschaftspolizisten, die haben dann den Verkehr angehalten, die haben dann die Straße gesperrt, die ganze Autobahn gesperrt. Ich bin dann wieder zur Unfallstelle und da hörte ich, wie ein junger Mann anfing zu schreien und zu weinen, mein Liebling, mein Liebling, mein Liebling. Sag, was ist los, ist deiner Freundin was passiert? Nein, aber mein Auto. Boah, kannst du nur die Faust ballen, ja? Naja, und dann Feuerwehr, alles war da. Es gab dort keine Verletzten. Ich habe dann meine Aussage gemacht und dann hörte ich, wie über Funk reinkam der Kratfahrer. Es gab einen Nachfolgeunfall 2 Kilometer weiter hinten. Ein 43-jähriger Familienvater war mit dem Motorrad unterwegs. Es gab einen Nachfolgeunfall und dieser Mann ist in die Ewigkeit gegangen. Ich konnte kaum weiterfahren. Ich war sowas von alle. Der Mann ist dann nie von zu Hause losgefahren mit dem Vorsatz, ich komme nicht mehr wieder heim. Er hatte ein Ziel. Vielleicht hat er zu seinen Lieben gesagt, ich komme heute Abend wieder. Oder vielleicht war er auf dem Weg zu seinen Lieben, ich weiß es nicht. Aber er war von jetzt auf gleich in der Ewigkeit. Und du sagst, auch mir kann sowas nicht passieren. Irret euch nicht. Gott lässt sie nicht spotten. Versteht ihr? Es ist wichtig, sich vorzubereiten. Und ich frage dich einmal heute Morgen, was wird der Tod für dich sein? Anfang oder Ende? Freund oder Feind? Trennung von Gott und Menschen? Oder Vereinigung mit dem lebendigen Gott für alle Ewigkeit? Du entscheidest das. Nur du. Nicht deine Kirche, nicht deine Gemeinde, kein Pfarrer, kein Priester, nicht der Papst, nicht dein Vater, nicht deine Mutter. Du selbst entscheidest, wo du hingehst. Denk darüber nach.